HerMoney Community, aufgepasst! Seit 7 Jahren arbeiten wir von HerMoney daran, dass wir euer Safe Space für alle finanziellen Themen werden. Und jetzt wird aus dieser Vision endlich Realität. Das komplette Angebot von HerMoney gebündelt auf einer Plattform. Videokurse, Community-Bereich, Club-Webinare, Coaching-Sessions, Rentenlückenrechner und vieles mehr erwarten euch. Mehr Infos findet ihr unter hermoney.de/club.
Das HerMoney 1x1. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. Simin und ich haben heute das große Glück und die große Freude, wieder eine ganz tolle Gästin bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir erneut Lisa Negro von der Deutschen Bank bei uns. Hallo, liebe Lisa.
Hallo, danke, dass ich nochmal euer Gast sein darf.
Und hallo natürlich auch an dich nach Köln, liebe Simin.
Hallo.
Ihr, liebe Hörerinnen, kennt vielleicht Lisa noch aus der 11. Folge. Da hat sie uns schon mal die Grundbegriffe der Börse erklärt. Und weil sie das so gut gemacht hat, muss sie jetzt nochmal dran glauben. Wir hoffen ganz, ganz doll, dass du, liebe Lisa, uns heute Tipps für unser Geld in diesem prekären Zinsumfeld geben kannst.
Sehr gerne.
Ja, genau. Es geht darum, was muss ich beachten, wenn ich ein Vermögen aufbauen möchte und mir vielleicht auch Nachhaltigkeit dabei wichtig ist. Und ich bin gespannt, Lisa, was du uns dazu zu sagen hast. Möchtest du allgemein erstmal was sagen dazu? Was muss ich eigentlich beachten? Ich habe jetzt alle meine Versicherungen abgehakt, meine Rente ist mehr oder weniger auf sicheren Beinen und jetzt möchte ich meinen Vermögensaufbau angehen. Was muss ich beachten?
Ja, als allererstes sollte man sich vor allem einen Liquiditätspuffer anschaffen und ich finde es wirklich toll, dass ihr da eure Hörerin begleitet mit der Spar-Challenge. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir in der Deutschen Bank. Wir empfehlen zum Beispiel, mindestens 3 Monatsgehälter auf der Seite zu haben, liquide zur Verfügung zu haben, dass wenn was zum Beispiel im Haushalt kaputt geht oder mal das Auto in die Werkstatt muss, dass man da jederzeit drauf zugreifen kann.
Auto in der Werkstatt, Simin, da klingelt es bei dir, oder?
Ja, da klingelt es bei mir. Das war bei mir letztens tatsächlich der Fall. Da habe ich meinen Notgroschen gut gebrauchen können. Ja, Lisa, danke für den Hinweis nochmal auf die Spar-Challenge. Alle Informationen dazu findet ihr teilweise auch in unseren letzten Folgen, aber auf jeden Fall auch bei Instagram. Da halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden, falls ihr dabei sein wollt. Dort könnt ihr nämlich auch beobachten, wie Saskia, die liebe Alexa vom HerMoney-Team und ich unser Geld ansparen. Und Lisa, du hast jetzt gesagt, 3 Monatsgehälter sollte man ungefähr zurücklegen. Vielleicht könntest du das nochmal präzisieren, weil ich weiß, dass wir da häufig die Frage bekommen, was heißt das denn jetzt, brutto oder netto?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich eine individuelle Entscheidung. Ja, das ist nur eine Empfehlung, die wir hier aussprechen. Aber 3 Monatsgehälter netto, die man quasi als Zufluss ja aufs Konto bekommt, sind ein Stück weit zur Seite zu legen. Und dann kann man quasi immer so 3 Monate überbrücken, beziehungsweise hat dann 3 Monatsgehälter zur Seite, die man dann jederzeit verwenden kann und einen gewissen Blick in die Zukunft, wo man sagen kann, okay, ich bin vielleicht für fast ein Quartal ganz gut aufgestellt.
Mhm. Und jetzt hoffe ich ja, dass wir und auch unsere Hörerinnen bis Ende des Jahres zumindest die 1.500 Euro auf der hohen Kante haben. Dann ist die Challenge natürlich noch nicht vorbei, dann geht es 2023 ganz sicher weiter. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt unseren Notgroschen schon angespart. Da möchte ich mich jetzt nochmal auf Simins erste Frage beziehen. Also wie kann ich denn dann weiterhin ein Vermögen aufbauen, wenn mir Nachhaltigkeit wichtig ist? Da bleibt es ja nicht bei ein bisschen Tagesgeld.
Genau. Hier nochmal der Hinweis auf das magische Dreieck, das ich letztes Mal genauer erläutert habe mit den Elementen Liquidität, Sicherheit und Rentabilität. Also hier sollte man sich ja grundsätzlich die Frage stellen, welches Kriterium ist mir wichtig? Gerade im Vermögensaufbau und in der Vermögenssicherung finde ich es ganz gut, wenn man da so gewisse Summen für sich definiert, wo man sagt, mit der Summe X decke ich das Thema Liquidität ab, mit der Summe Y, wenn das mal angespart ist, gehe ich eher auf das Thema Sicherheit ein. Und wenn ein dritter Baustein vorhanden ist an einer Summe Geld, dann fokussiere ich mich auf die Rentabilität.
Verstehe. Vielleicht auch noch mal als Hinweis, die Folge, über die du gerade gesprochen hast, bei der du letztes Mal dabei warst, das ist Folge 11, das kleine Börsen-ABC für alle, die da noch mal reinhören möchten. Vielleicht können wir aber auch hier noch mal das Ganze präzisieren, wenn vielleicht auch an einem Beispiel. Gut, das heißt, ich habe jetzt also meinen Notgroschen angespart, meinen Liquiditätspuffer von 3 Monatsgehältern. Was mache ich denn im aktuellen Zinsumfeld, wenn ich beispielsweise sage, ich habe noch 1.000 Euro übrig? Kann ich die nachhaltig anlegen und wie lege ich die überhaupt an?
Genau, das aktuelle Zinsumfeld ist ja aktuell noch niedrig, aber es gibt schon durchaus die Möglichkeit, in dem Bereich aktiv zu werden. Vielleicht gehe ich ganz kurz auf die Thematik Anleihe, also Zinspapier ein. Wir haben quasi einen Herausgeber dieser Anleihe, der sogenannte Emittent, und der benötigt die Liquidität und diese beschafft er sich am Markt. Und wenn wir eine Anleihe kaufen, stellen wir damit unsere Liquidität zur Verfügung. Also innerhalb einer festgelegten Laufzeit erhalten wir jährlich einen Zins ausgezahlt. Es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, diese 1.000 Euro in dem aktuellen Zinsumfeld anzusparen, zum Beispiel in Rentenfonds, wo unterschiedliche Anleihen inbegriffen sind mit unterschiedlichen Laufzeiten von unterschiedlichen Emittenten und die auch einen unterschiedlichen Zins auszahlen. Damit bekommen wir diese Streuung sehr, sehr gut hin und reduzieren auch im Anleihenbereich das Risiko. Und eine weitere Möglichkeit, die ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema offene Immobilienfonds. Mhm. Wie bei einem ETF können die Zuhörer bei dem offenen Immobilienfonds in mehrere oder sich an mehreren Immobilien beteiligen. Die Fonds investieren die Gelder in Immobilien unterschiedlicher Art, zum Beispiel Büroflächen oder Lagerhallen. Und in der Regel schütteln die Immobilienfonds auch einmal im Jahr aus und weisen in der Regel eine geringere Volatilität auf und sind damit von der Wertentwicklung sehr stabil.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Euro habe, müsste ich mich dann jetzt entscheiden, ob ich da jetzt, wie du gesagt hast, zum Beispiel in so Rentenpapiere gehe oder in so offene Immobilienfonds, oder könnte ich das dann auch aufsplitten und 500 Euro in das eine Produkt stecken und nochmal 500 in das andere? Macht das Sinn?
Also grundsätzlich ist zu empfehlen, dass man einfach mehrere Bausteine nutzt. Natürlich muss man den ersten Schritt gehen, ja, und die erste Entscheidung treffen. Aber eine Botschaft, die ich gerne auch heute senden möchte, ist, dass man die unterschiedlichen Bausteine für sich nutzt. Also man nutzt den Anleihenmarkt, man nutzt den Immobilienmarkt und vielleicht das Thema ETFs im Sinne von, ich investiere noch in Aktien, ja. Und mit dem aufgebauten Vermögen streue ich dann auch meine Gelder in die unterschiedlichen Anlageklassen.
Mhm. Und was habe ich da für Zinsen zu erwarten, wenn ich in diese Märkte gehe?
Ja, das liegt natürlich immer an der aktuellen Zinssituation. Wir haben ja gerade ein Zinsumfeld, wo die EZB regelmäßig die Zinsen anhebt. Je nachdem, welche Bonität auch der Emittent aufweist, kann ich einen höheren Zins oder einen niedrigeren Zins erwarten. Ja, höherer Zins heißt immer, der Emittent weist eher eine schlechtere Bonität auf und zahlt damit mir einen höheren Zins zur Entschädigung. Aber im Grunde genommen kann man schon in der aktuellen Zeit so mit 0,7-1% rechnen, wenn der Emittent eine gute Bonität aufweist.
Okay, Inflationsausgleich sieht ja noch anders aus. Aber wir haben ja jetzt auch erstmal über die 1.000 Euro gesprochen. Ich finde es ja jetzt auch viel spannender, 10.000 Euro zur freien Verfügung zu haben. Da steuern wir ja hoffentlich mit unserer Spar-Challenge drauf hin, obwohl die sich jetzt natürlich erstmal um den Notgroschen drehen soll. Aber wir haben ja noch andere Ziele und Wünsche. Und ja, da wäre jetzt meine Frage, Lisa, wie schütze ich denn jetzt mein Erspartes in Höhe von 10.000 Euro vor der Inflation?
Ja, da würde ich einfach einen weiteren Baustein mit aufnehmen. Das heißt, ich würde ein Stück weit die Renditeposition erhöhen und eher ETFs oder aktiv gemanagte Fonds wählen, um durch die Kursentwicklung der Aktien die Renditechance zu erhöhen. Wichtig ist hier, wir sprechen von einer Chance. Das heißt, die Volatilität ist schon vorhanden und die Vermögenswerte können Schwankungen aufweisen. Das sollte einem immer bewusst sein und die Gelder sollten deshalb kurzfristig zumindest nicht benötigt werden. Dafür haben wir dann den Liquiditätspuffer. Und jetzt gibt's auch hier unterschiedliche Varianten, wie man diese Aktienpositionen aufbauen kann. Wir hatten das Thema ETFs ja schon in der letzten Folge besprochen. Und zusätzlich würde ich hier einfach auch gerne noch einen Baustein erwähnen. Das sind die sogenannten Multi-Asset-Fonds. Das sind aktiv gemanagte Fonds, wo eine Vorgesellschaft dahinter steht, die die Auswahl und die aktuelle Aufstellung managt. Und diese Multi-Asset-Fonds haben in sich schon eine sehr breite Streuung. Also das, was wir gerade angesprochen haben, wir sollten die Gelder in Rentenpapiere, in einen gewissen Liquiditätspuffer, in das Thema Aktien und Immobilien streuen, machen die Fonds in sich selber schon und streuen damit die Gelder in den genannten Anlageklassen.
Ah, so ein All-in-One-Produkt sozusagen.
Genau, und es bietet sich als Basisinvestment sehr gut an.
Das heißt, damit kann ich auch meine 10.000 Euro, kann ich quasi mit einem Multi-Asset-Fonds bestreiten auch.
Das ist möglich, weil die Streuung ist innerhalb des Fonds ja schon gegeben in die unterschiedlichen Anlageklassen. Aber auch hier mit den 10.000 Euro kann man durchaus auch schon ja sich einen zweiten Fonds zum Beispiel aussuchen oder einen ETF, den man zusätzlich besparen möchte. Und hier auch einfach nochmal der Hinweis, man kann das durchaus auch mit einem Sparplan abdecken, dass man die Volatilität, die am Markt herrscht, also diese Schwankungen, dass man die für sich nutzt und auch mal günstiger wieder einkauft, weil das erhöht dann auch die Renditechance.
Ja, das ist auch ein wichtiges Stichwort, das du hier erwähnt hast, die Volatilität. Also wenn ihr dann solche Multi-Asset-Fonds habt, dann geht's auch mal rauf und runter mit dem Betrag, den ihr da investiert habt. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Aber ich denke mir halt auch, und ich glaube, Simin, da bist du auch meiner Meinung, so ein bisschen Risiko muss man dann auch eingehen, wenn man sein Geld schützen will. Vor allem jetzt in diesem Umfeld von, ja, im Juli 2022 waren es 7,5% Inflation. Ihr könnt auch gerne nochmal schauen. Wir haben ja auf hermoney.de diesen wundervollen Inflationsrechner, den ich euch gerne in den Shownotes verlinke. Zum Thema Inflation und Kaufkraftverlust haben Simin und ich uns auch in der 12. Folge ausführlich unterhalten und nochmal die ganzen Zusammenhänge erklärt. Und vielleicht machen wir da auch nochmal ein Rechenbeispiel auf, oder Simin, dass man sich das so ein bisschen veranschaulichen kann?
Ja, warum nicht?
Also um euch das jetzt mal zu veranschaulichen, wenn ihr jetzt diese 10.000 Euro habt, über die wir jetzt eben gesprochen haben, und ihr lasst die einfach nur auf dem Girokonto liegen, und wir nehmen jetzt mal an, dass wir diese Inflation von 7,5% ein ganzes Jahr lang hätten, worauf wir nicht hoffen, dann würde die künftige Kaufkraft dieser 10.000 Euro nach diesem Jahr nur noch 9.300 Euro betragen. Also das ist schon beachtlich.
Ja, ich finde auch, das darf man nicht unterschätzen. Und ich hätte das jetzt auch noch, das wäre noch eine Frage an Lisa. Wie ist das denn, Lisa? Kann ich erwarten, dass so ein Multi-Asset-Fonds mich gegen die Inflation schützt, beziehungsweise die Geldentwertung schützt, die aktuell herrscht, beziehungsweise die hoffentlich bald ein bisschen wieder runtergeht und dann eben vor allem für die Zukunft uns dagegen, kann man sich mit diesem Multi-Asset-Fonds dagegen schützen, kann man das erwarten?
Im Grunde genommen kann man die Renditechance ja nie vorhersagen, ja, weil der Multi-Asset-Fonds hat einfach Wertpapiere in sich, die am Markt investiert sind und je nach Marktgeschehnisse schwanken die ja auch, das hatten wir ja auch schon besprochen und demzufolge kann es einfach auch sein, dass hier die Kurse sich negativ entwickeln, aber dadurch, dass wir in risikoreichere Wertpapiere investieren, die grundsätzlich auch sich erholen können, die Sachwerte darstellen, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, dann kann man durchaus auch sagen, dass sie vielleicht nicht vor der kompletten Höhe der Inflation schützen oder vom kompletten Umfang der Inflation schützen, aber zumindest mal einen Ausgleich schaffen, wenn sie sich positiv entwickeln.
Vielleicht ist da auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja durchaus auch unterschiedliche Spielarten der Multi-Asset-Fonds gibt. Ne? Da gibt's ja auch ausgewogene und etwas risikoreichere. Vielleicht kannst du darauf auch nochmal kurz eingehen, weil die meisten Hörerinnen werden ja gar nicht wissen, wie funktioniert denn eigentlich so ein Multi-Asset-Fonds. Der gibt sich ja schon eine gewisse Linie vor, wie viel in welche Art von Wertpapier investiert werden muss.
Jede Vorgesellschaft, die ein Multi-Asset-Fonds quasi herausgibt, die stellt sich vorher die Frage, welche Strategie möchten wir in dem Multi-Asset-Fonds berücksichtigen? Und im Grunde genommen entscheidet er dann, wie hoch oder welchen Anteil soll die jeweilige Anlageklasse haben? Und die Anlageklasse Rentenpapiere oder Immobilien ist jetzt eher risikoärmer und die Anlageklassen Aktien zum Beispiel, es ist etwas risikoreicher, ja. Und wenn ein Multi-Asset-Fonds zum Beispiel sagt, er möchte gerne moderat aufgestellt sein, dann kann die Aktienquote zum Beispiel 30% betragen, ausgewogen wären 60% und dynamisch könnten dann bis zu 100% sein, ja. In der Regel machen die das nie, weil jeder Multi-Asset-Fonds auch eine gewisse, der Multi-Asset-Fonds ist ja da, dass er streut. Deswegen ist auch bei der dynamischen Variante ungefähr die 70-80% in der risikoreicheren Anlageklasse ja oftmals belegt. Aber so kann man eigentlich ganz gut schauen, welche Strategie verfolgt der Multi-Asset-Fonds. Also einfach mal reinschauen, wie hoch sind die unterschiedlichen Anlageklassen gewichtet und sich dann so ein bisschen daran orientieren, 30, 60 und bis zu 100. Und dann kann man das eigentlich ganz gut einschätzen.
Super, ich glaube, das ist nochmal eine gute Hilfe für alle, die sich damit näher auseinandersetzen wollen. Wie gesagt, es gibt eben, wie Lisa gerade erzählt hat, auch einfach unterschiedliche Spielarten dieser Multi-Asset-Fonds. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht sogar, und davon träumen wir, glaube ich, alle, 100.000 Euro zur Verfügung, kann ich denn damit noch viel mehr anfangen? Was sagst du, was passiert mit diesen 100.000 Euro?
Ja. Also im Grunde genommen kann man da auch nochmal für sich die Diversifikation erhöhen. Das heißt, ich wähle nochmal mehrere Fonds aus, mehrere ETFs, wo ich sage, ich streue mein Vermögen viel mehr auf, vielleicht auf unterschiedliche Themen. Zum einen kann ich ja mir einen ETF aussuchen auf gewisse Märkte, zum Beispiel den deutschen Aktienindex oder weltweit. Zusätzlich könnte ich Themenfelder abdecken, wie das Thema Nachhaltigkeit. Und dafür gibt es zum Beispiel Finanzinstrumente, die Nachhaltigkeitskriterien für sich überprüfen in der Anlagestrategie und hier darauf achten, dass die Unternehmen, also die Aktien, die gehalten werden zu den jeweiligen Unternehmen, gewisse ESG-Kriterien erfüllen.
Ja, den Begriff müssen wir eventuell nochmal erläutern. ESG, wofür steht denn das?
Aktuell werden ja zu dem Thema Nachhaltigkeit gewisse Kriterien definiert, die dann ein Leitbild erzeugen zu ökologisch, sozialen und unternehmerischen Standards. Und ja, genau das beinhaltet auch die Abkürzung ESG, also Environment, Social and Governance.
Okay, das heißt, ich kann mit meinen potenziellen 100.000 Euro auch durchaus nachhaltig mein Geld anlegen.
Ja, genau. Wenn man dann die 100.000 Euro hat, und da möchte ich einfach noch einen zusätzlichen Baustein erwähnen. Wir haben ja vorhin die offenen Immobilienfonds angesprochen, wo man jederzeit auch schon investieren kann mit kleineren Summen. Aber vielleicht haben ja die Zuhörerinnen auch mal Lust, eine eigene Immobilie zu haben. Und wenn ja eine gewisse Summe vorhanden ist und dazu zählt zum Beispiel auch schon mal die 100.000 Euro, dann kann man die Gelder auch als Eigenkapital nutzen, um hier einen zusätzlichen Sachwert zu kaufen und ja auch hier sich einen Traum erfüllen.
Aber ich würde jetzt nochmal nachhaken wollen, was die offenen Immobilienfonds oder auch diese Multi-Asset-Fonds angeht. Die gibt es ja jetzt auch für die Investorinnen nicht gratis, sondern man zahlt ja da auch gegebenenfalls einen Ausgabeaufschlag oder andere Gebühren. Mit was für Gebühren müsste man denn rechnen, wenn man in diese Produkte geht?
Ja, für die Investition dieser Fonds muss man natürlich, ja, wie du gesagt hast, gewisse Gebühren bezahlen. Es gibt zum einen den Ausgabeaufschlag, der kann so zwischen 3-5% liegen. Den zahlt man beim Kauf. Und dann gibt's aber auch noch jährliche Gebühren. Und die sind etwas niedriger. Die unterscheiden sich aber auch von Fonds zu Fonds. Und die können zwischen 0,5-1,5% liegen. Zum Thema offene Immobilienfonds, auch hier gibt es einen Ausgabeaufschlag und laufende Kosten, aber ich möchte noch zusätzlich darauf hinweisen, dass man eine Haltedauer von 2 Jahren hat und eine Kündigungsfrist von 1 Jahr, wenn man es mit dem Emittenten auch wieder veräußern möchte. Grundsätzlich sind aber die offenen Immobilienfonds jederzeit an der Börse handelbar, da muss man aber mit einem gewissen Abschlag rechnen.
Okay, das waren ja jetzt viele neue spannende Infos und ganz viele Themenfelder, auf die wir dann am besten in Zukunft nochmal in separaten Folgen eingehen werden. Oder Simin, denkst du das auch?
Auf jeden Fall. Ich meine, Wir merken, wie kompliziert das ist. Sobald man mit Immobilienfonds anfängt, dann kommt irgendwie Haltedauer und Fristen und was weiß ich. Also ich kann verstehen, wenn da die Hörerinnen noch nicht ganz mitgekommen sind. Aber das kommt alles nach und nach. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich dem Thema einfach mal widmet und sich drauf einlässt. Und keine Sorge, wenn ihr noch nicht alles zu 100% verstanden habt.
Ja, und ich hatte jetzt auch so kurz den Eindruck, je mehr Geld man zur freien Verfügung hat, desto komplizierter wird es mit den Anlageprodukten. Aber Lisa, vielleicht kannst du jetzt noch einmal kurz für uns alle zusammenfassen. Was mache ich jetzt am besten mit 1.000, 10.000 und 100.000 frei verfügbaren Euro?
Genau, sehr gerne. Also wir starten mal mit dem Liquiditätspuffer. Da macht ihr weiterhin fleißig die Spar-Challenge, bis dann ein gewisser Puffer aufgebaut ist. Wenn dann die 1.000 Euro vorhanden sind, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr die ersten Anleihen kaufen möchtet oder in offene Immobilienfonds investieren möchtet. Und sobald mehr Gelder zur Verfügung stehen und ihr auch bereit seid, ein höheres Risiko einzugehen, dann könnt ihr zusätzlich ja die Aktienposition aufbauen mit unterschiedlichen Fonds, zum Beispiel ETFs oder die Multi-Asset-Fonds. Und ganz, ganz später ist vielleicht noch eine eigene Immobilie interessant.
Super. Und da sind also auch Produkte dabei, die so ein bisschen unser Geld vor der Inflation schützen. Man kann sogar nachhaltig investieren, habe ich jetzt gelernt, auch mit wenig Geld. Ja, vielen Dank, liebe Lisa, war sehr interessant.
Danke euch.
Ja, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Lisa. An euch, heue Hörerinnen, nochmal die Information. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, abonniert gerne unseren Newsletter, den die liebe Saskia und ich abwechselnd wöchentlich schreiben. Solltet ihr noch Fragen zu dieser Folge haben an uns oder vielleicht auch an Lisa, dann schreibt uns gerne an podcast@hermoney.de. Wir leiten Fragen auch gerne weiter oder gebt uns auch gerne allgemeines Feedback. Vielleicht habt ihr weitere Themenwünsche. Wir freuen uns über eure Nachricht und hören uns in 2 Wochen.